heiße Sonja Plapper, bin 25 Jahre alt und werde euch heute was über Gottes Vaterliebe und unser Kinderglauben erzählen. Letzten Sonntag habe ich meine Familie besucht. Und als mein Papa mir die Tür geöffnet hat, hat er mich mit meiner schweren Tasche und allem einfach hochgehoben und rumgewirbelt. Ich habe protestiert, weil ich ihm nicht zur Last fallen wollte. Aber er hat gesagt, lass mich doch mich über meine Tochter freuen. Und ich glaube, das ist ein Bild, wie Gott uns liebt. Ich bin dankbar, dass mein Papa mich so hartnäckig liebt, auch wenn ich mich wehre. Und in dieser Situation wurde mir wieder bewusst, wer Gott für uns alle sein möchte. Ihr habt nämlich den allerbesten Papa, der euch noch viel mehr liebt als mein Papa. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich heute so aufgeregt bin und so sehr grinse. Das liegt daran, dass mein Papa heute hier ist. Das ist für mich die größte Freude. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was wir lernen wollen, ne? Uns zu freuen, nicht nur, wenn unser leiblicher Papa da ist, sondern dass unser himmlischer Papa auch gerade da ist. Ich behaupte jetzt, Gott möchte für uns wie ein Vater sein. Aber ist das überhaupt biblisch? In Johannes 17 steht, sagt Jesus, ich habe ihnen, meinen Jüngern, deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich selbst in ihnen. Jesus ist extra auf die Welt gekommen, um uns zu zeigen, was der Name Gottes ist. Der Name Gottes. Was heißt das denn? Im Hebräischen steht Name für Charakter. Jesus ist also auf die Welt gekommen, um uns Gottes Charakter zu zeigen. Ja, und welchen der über 350 Namen aus dem Alten Testament hat Jesus denn am häufigsten für Gott verwendet? Vater. Gott hat uns gezeigt, durch Jesus, dass er wie ein Vater für uns sein möchte. Und das ist das, was er uns in dem Vers steht, ich habe ihm deinen Namen offenbart. Er zeigt uns, dass Gott ein Vater ist. Er sagt uns, dass Gott ein Vater ist, damit die Liebe Gottes in uns sein kann. Also ein Schlüssel, um Gottes Liebe zu erkennen, ist zu verstehen, dass Gott für uns wie ein Vater ist. Gott ist natürlich kein gewöhnlicher Vater. Unsere Väter haben Schwächen, Fehler, Charakter. Das ist so. Aber Gott, unser Vater, ist perfekt und allmächtig. Gut, dass er seine Kraft für uns einsetzt. Es besteht aber trotzdem die Gefahr, weil Gott als Vater so abstrakt ist und nicht so greifbar wie menschliche Väter, dass wir uns eine falsche Vorstellung von ihm als Vater machen. Dass wir denken, er hat vielleicht auch die Fehler von meinem Papa oder vielleicht ist er weit weg, vielleicht ist er desinteressiert, vielleicht ist er grausam. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wie Gott ist. Das beeinflusst ja auch, wie wir ihm gegenüber uns verhalten. Genau, und da steht in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater oder zum richtigen Vorstellung von einem Vater kommt man nur durch mich. Denn wenn ihr mich erkannt habt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, sagt Jesus, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Durch Jesus kommen wir zum Vater im Himmel. Durch Jesus erkennen wir, wer Gott der Vater ist. Da protestiert Philippus, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus sagt, so lange schon bin ich bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie ist Gott also als Vater? Was heißt es, dass Gott unser Vater sein will? Jesus hat es uns vorgelebt. Deshalb werde ich mit euch über Gott als Vater sprechen, durch das, wie Jesus war. Genau. Seine Absicht war ja, Gottes Vaterliebe zu demonstrieren. Und dafür beginne ich bei der Bergpredigt am Anfang von Jesu öffentlichem Auftreten. Gott ist Vater für uns, das heißt, er übernimmt Verantwortung für uns. Er versorgt uns. Er ist fürsorglich. Er weiß, was wir brauchen, schon bevor wir ihn bitten. Er kann uns versorgen. Im Alten Testament hat er sogar manchmal Brot vom Himmel regnen lassen. Er hört unser Gebet. Er, wie ein Vater, den wir bitten, versorgt er uns. Aber trotzdem liebt er uns noch viel, viel mehr. Das steht auch im Matthäus 7, wo es heißt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Das heißt, Gott sagt, ich bin ein Vater, aber ich bin noch viel besser als jeder Vater, den ihr kennt oder euch vorstellen könnt. Gott kennt deine Bedürfnisse und er will dir gerne das Gute geben, um das du ihn bittest. Wie hat Jesus das praktisch vorgelebt? Zum Beispiel bei der Brotvermehrung. Er hat gesehen, da hören Leute jetzt seit 3 Tagen zu, die haben nichts zu essen. Wenn die jetzt sich auf den Heimweg machen, dann verhungern sie mir. Das geht ja nicht. Und dann hat er gesagt zu seinen Jüngern, füttert die Leute. Und dann haben die gesagt, wir haben aber nicht genug Geld. Und dann hat er gesagt, was habt ihr denn? Und dann sagten sie, ja, wir haben ein paar Brote und ein paar Fische. Und dann hat er gesagt, gebt mir es her. Und dann hat er gesagt, danke Vater. Und hat das verteilt. Und es hat für alle gereicht. Gott nimmt das, was wir ihm geben und vermehrt es. Und manchmal ist ein Schlüssel zur Versorgung, dass wir teilen, dass wir auch von dem, was wir haben, teilen. Ob das Essen ist, ob das Kleidung ist, ob das Zeit ist oder ob das Geld ist. Im Alten und Neuen Testament ist Fürsorge für Armen ein großes Thema. Und wir denken manchmal nur an uns und unsere kleine Welt. Aber es gibt Menschen, die haben Hunger und haben Not. Und es ist gut, wenn wir sie mit unseren Finanzen auch unterstützen. Gott kümmert sich also durch Jesus um unser leibliches Wohl und hilft uns, andere mitzuversorgen. Aber er sagt auch, dass er auf unsere Seele achtet. Einmal haben die Jünger sehr viel zu tun gehabt, weil ständig neue Leute kamen, die Heilung wollten von Jesus. Und dann waren sie ganz erschöpft und hatten nicht mal genug Zeit zum Essen. Und Jesus hat sich aber nicht ihrem Hunger gewidmet in der Situation, sondern gesagt, ruht ein wenig aus. Er hat gesehen, das größere Bedürfnis in dem Moment war Abstand und Ruhe für die Seele. Gott kümmert sich als Vater um dich, indem er auch dein Herz sieht und deine Bedürfnisse in der Seele. Und natürlich, indem er auch in Not dir beisteht, wie bei der Sturmstellung. Gott Vater kümmert sich um uns. Er versorgt uns. Was ist unsere Reaktion darauf? Wir brauchen uns nicht zu sorgen, um gar nichts. Er kümmert sich um die Pflanzen, dass die nicht umkommen. Er kümmert sich um die Vögel, die keine große Arbeit nachgehen. Also kümmert er sich erst recht um uns, die wir ihm viel wertvoller sind. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, sondern können ihm vertrauen. Und wir können beten, wenn uns etwas fehlt. Eine schöne Zusammenfassung von diesem Teil der Bergpredigt finde ich: besser Hände falten als Sorgen falten. Gott ist als Vater aber nicht nur daran interessiert, dass wir überleben, sondern auch daran, uns zu lieben. Ich habe eine Untersuchung von Psychologen gehört, die haben ihre Kinder ausgesetzt und nur mit Essen versorgt, aber ohne Berührung, ohne Zuspruch, ohne Liebe. Und die Kinder sind nach relativ kurzer Zeit gestorben. Ich meine, es waren 2 Monate. Der Mensch braucht Liebe, das ist ein Grundbedürfnis. Und Gott weiß das. Und er ist Liebe und er will das überreichlich stillen. Der zum Thema Kindschaft wohl bekannteste Vers ist aus Markus, wo es heißt, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Und so nahm er sie in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Gott ist also ein Kuschelgott. Jesus lädt jeden ein, zu ihm zu kommen. Er hat offene Arme für jeden von uns. Es heißt auch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er kuschelt also nicht nur die Kinder, sondern er kuschelt auch jeden, der möchte. Nähe ist nicht nur körperliche Nähe. Nähe heißt auch Zeit zusammen, enge Gemeinschaft. Jesus galt als Freund der Sünder und Zöllner. Er hat so viel Zeit mit verruchten Leuten verbracht, und die haben das genossen, dass er dafür einen Spitznamen gekriegt hat. Abwertend gemeint von den Pharisäern, die sich für was Besseres hielten. Das ist ein Freund der Sünder und Zöllner. Ich finde das tröstlich. Wenn Jesus gerne mit Sündern und Zöllnern abhängt, dann hängt er auch gerne mit mir ab. Weil ich komme manchmal auch in diese Kategorien. Ne? Pedantisch und Sünder und sowieso. Gott liebt es, unser Freund zu sein. Und auch zu den Jüngern. hat er bei der Berufung nicht in erster Linie gesagt, kommt, ihr müsst mir helfen, ich schaffe das nicht mit den ganzen Heilungen und Predigten und Brotvermehrungen, sondern er hat gesagt, es heißt, er lud sie ein, bei ihm zu sein und ihm nachzufolgen. Das heißt, die erste Berufung war nicht die Nachfolge, sondern die Gemeinschaft. Wie wichtig ist das, dass wir uns Zeit nehmen für Gott? Das dritte, was ich als Beispiel nennen möchte, ist Mahlzeiten. Jesus aß mit seinen Jüngern zusammen und bei dem letzten Abendmahl heißt es sogar, dass Johannes an seiner Brust lehnte. Die haben immer im Liegen gegessen und Johannes hatte keine Hemmungen, mit Jesus zu kuscheln, auch als Erwachsener. In der Bibel steht, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wenn wir Gottes Nähe erleben wollen, das geht zurzeit nicht so sehr körperlich, aber wenn wir ihn von Herzen suchen, wenn wir uns auf ihn ausrichten, wie jetzt gerade im Gottesdienst oder auch wenn wir beten, dann können wir seine Nähe spüren. Nicht immer, es ist kein Knopfdruck, aber wir werden ihn mehr erleben, wenn wir ihn suchen, als wenn wir ihn nicht suchen. Deshalb ist die Frage im Prinzip bei uns, wie viel Nähe möchten wir? Jesus drängt sich nicht auf. Er nimmt Rücksicht. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Das heißt, die Kinder, die nicht kommen wollten, die hat er nicht auf seinen Schoß gezerrt. Ja? Und auch wir haben die Freiheit, ihm so nahe zu sein, wie wir möchten. Nur tröstlich zu wissen, dass seine Arme für uns offen sind. Gott kennt uns auch. Immer wieder steht, dass da die Menschen sich etwas dachten und Jesus erkannte das und reagierte. Er konnte ihre Gedanken lesen. Er kann auch deine und meine Gedanken lesen. Das ist ein bisschen erschreckend, finde ich, aber auch tröstlich. Ich werde euch zeigen, warum. Er erkannte, dass sie ihn kritisieren wollten, als er den Gelähmten geheilt haben. Die haben gesagt, das darf der doch gar nicht hier Sünden vergeben und Kranke heilen. Das geht doch gar nicht. Und er hat das angesprochen und hat reagiert. Ist ihnen begegnet und hat ihre Frage, die sie nicht gestellt haben, beantwortet. Habt ihr auch mal erlebt, dass Gott eine Herzensfrage beantwortet? Gott ist so, dass er uns kennt. Er durchschaut auch unsere Herzensmotive. Jesus wusste genau, dass die Schriftgelehrten ihn töten wollten und konnte entfliehen oder das ansprechen. Bis zum Kreuz, wo er freiwillig gestorben ist, zur Verhaftung. Genau, er hätte ja auch Engel zum Schutz holen können und hat sich dagegen entschieden, weil er wusste, jetzt ist es dran. Aber Jesus kennt auch unsere Selbstvorwürfe. Als die Jünger ohne Brot losgereist sind und Jesus gesagt hat, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer, dachten sie, oh nein, das sagt er bestimmt, weil wir die Brote vergessen haben. Aber sehr praktisch, Jesus verstand ihre Herzensgedanken und sprach das an und sagte, macht euch keine Sorgen wegen dem Brot, habt ihr vergessen? Ich habe gerade erst eine Brotvermehrung gemacht, ihr wisst doch noch, ich kann das. Keine Sorge, ich versorge euch. Es geht mir um die Lehre der Pharisäer, vor dem ihr euch schützen sollt. Jesus kannte auch seine Jünger. Als er Nathanael das erste Mal gesehen hat, hat er direkt seinen Charakter erkannt, hat gesagt, du bist ein gerechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Das ist doch erstaunlich, dass er nicht nur unsere Gedanken kennt, sondern auch unser Charakter. Nathanael war ein aufrichtiger Mensch, ganz korrekt. Und dass Jesus das wusste, hat ihm den Mut gegeben, ihm zu vertrauen. Er hat auch die Heuchler als Heuchler enttarnt und hat zu den Pharisäern gesagt, ihr Heuchler. Wir denken ja, Gott ist liebevoll. Wieso ist das denn liebevoll, wenn man jemand sagt, du bist ein Heuchler? Ich denke, weil es ihnen zeigt, dass sie sich gerade belügen und ihnen eine Chance gibt, umzukehren. Nur wer weiß, dass er gerade auf dem Irrweg ist, kann auf den richtigen Weg zurückkommen. Jesus kannte also, wer sie waren, wie ihr Herz war und was sie brauchten und hat ihnen das gegeben. Simon hat er Petrus genannt, hat gesagt, ab jetzt sollst du Petrus heißen. Ich habe mal gehört, Simon heißt Stein oder Kiesel und Petrus heißt Fels. Das war also so eine Art Beförderung. Er hat gesagt, du heißt Simon, du hast also vielleicht ein geringes Selbstbild auch von dir wegen deinem Namen. Und ich gebe dir jetzt einen anderen Namen, einen größeren Namen und werde dich gebrauchen als Fundament der Kirche. Und sagt, du sollst ab jetzt Petrus heißen. Jesus schenkt uns Identität. Er kennt unser Herz, Nathanael, Pharisäer, erkennt, wo wir sind, aber er weiß auch um unser Potenzial. Und so wie er Petrus zugesprochen hat, du sollst ab jetzt Petrus heißen, du hast das Potenzial, andere mit zu stützen und zu tragen, so spricht er auch dir zu, was dein Potenzial ist. Und traut dir mehr zu, als dir selber, wie ein Vater das auch oft tut. Petrus hat er auch gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Das ist schon harter Tobak. Warum sagt er das denn? Ich denke, um ihn zu trösten, wenn es dann soweit ist, um ihm zu sagen, danach wirst du zurückkehren und deine Brüder sollst du dann stärken. Ich habe noch was mit dir vor. Versinke nicht im Selbstmitleid, es geht danach noch weiter. Aber ich finde das tröstlich. Gott weiß jetzt schon, jedes Mal, wenn du versagen und Fehler machen wirst, und er sagt jetzt schon, ich bleib dir treu, wenn du untreu bist. Und ich bin gerne bereit, mit dir danach den Weg weiterzugehen. Gott ist ein Gott, der wie ein Vater ist. Das heißt, er hilft uns auch in Not. Vorhin haben wir schon die Sturmstillung angesprochen, aber er hat auch Leute geheilt, die chronisch krank waren oder akute Schmerzen hatten. Er hat Tote auferweckt und damit die Menschen geliebt, die trauerten. Und er hat aber auch für andere gekämpft und sie verteidigt. Wie das denn, denkt ihr? Jesus war doch so friedliebend. Er hat den Tempel gereinigt. Als nämlich im Vorhof des Tempels die ganzen Händler waren, die Opfertiere verkauft haben und Geld gewechselt haben, da ist er rumgegangen und hat die Leute weggeschickt und hat aufgeräumt. Und wir denken manchmal, das war ein Wutausbruch, aber das war kein Wutausbruch. Der hat das sorgfältig vorbereitet. Und er hat Platz geschaffen, weil der Tempelvorhof der Raum war, wo die Nicht-Juden gebetet haben. Der Tempelvorhof war der Platz, wo die Juden, Nicht-Juden, die nicht in den Tempel rein durften, Zeit und Raum haben sollten, zu Gott zu beten. Und wenn da immer diese Schafe blöken und die Tauben gurren und dass man sich da mit dem Geld klirren und den Schreien und Rufen, kauf bei mir, nicht auf Gott konzentrieren kann, ist verständlich. Jesus hat gesagt, mein Haus ist doch kein Kaufhaus, es soll ein Bethaus für alle Völker sein und hat für das Recht der Nichtjuden zu beten gekämpft. Außerdem hat er geholfen, als seine Jünger es verpeilt haben. Die Geschichte mit der Tempelsteuer habe ich zum ersten Mal jetzt so verstanden. Es war so, die Tempelsteuereintreiber kamen, haben gesagt zu Petrus, ey, zahlt dein Jesus eigentlich keine Tempelsteuer? Und dann sagte Petrus, doch. Und dann, als Petrus und Jesus unter vier Augen waren, sagt Jesus, eigentlich nicht. Die Kinder müssen doch keine Steuern zahlen beim König. Wir sind doch Kinder. Nur die Angestellten müssen Steuern zahlen. Aber komm, wir wollen denen keinen Ärger machen. Ich trete für dich ein. Geh du mal angeln und in dem Fischmaul findest du ein Tempelsteuergeld und das zahlst du denen. Und das fand ich so witzig, dass Jesus Petrus Irrtum und vorschnelles doch ausgebügelt hat. Dass Gott uns als Vater so sehr liebt, dass er auch unsere Fehler ausbügelt. Ich meine, man kennt das ja, ne? Eltern, die machen den Dreck weg, die wechseln die Windeln, die kümmern sich um einen. Aber dass Gott auch sich um unseren Dreck kümmert, nicht nur uns vergibt, sondern uns auch aus der Patsche hilft, das finde ich richtig tröstlich. Gott als Vater nimmt seine Aufgabe als Vater auch ernst. Ich habe das Wort Vater recherchiert im Hebräischen und Griechischen und so weiter und das geht immer mit einem Erziehungsauftrag einher. Gott als Vater ist also auch derjenige, der uns erzieht und die beste Erziehung ist durch Vorbild. Jesus hat also als Vater all das für uns getan, was er möchte, dass wir tun sollen. Er hat uns geliebt, er hat uns zum Beispiel den Jüngern die Füße gewaschen und danach gesagt, ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Füße waschen war echt stinkige Drecksarbeit, was nur die niedrigsten Sklaven taten. Jesus hat also damit bewiesen, dass er ein Diener aller ist und uns damit auch aufgefordert, Diener aller zu werden. Das ging sogar so weit, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und auch zu uns sagt die herausfordernden Worte, nehmt auf euch euer Kreuz. Seid treu zur Not bis zum Tod. Und liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und direkt danach sagt er, seid vollkommen. Das, er wusste, Feindesliebe ist schwer. Und er setzte noch eins drauf, ach, seid doch gleich vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das zeigt, der Vater soll unser Ziel sein. Ihm ähnlich zu sein, ist unser Ziel. Und wie ist der Vater? Er liebt seine Feinde. Und wir wollen es ihm gleich tun. Dass das schwer ist, ist klar. Vorbilder sind ja auch manchmal ganz schön hoch da oben und man denkt, boah, das schaffe ich nie. Aber zumindest hat man da mal eine Himmelsrichtung mit dem Himmelspapa. Gott als Papa nimmt seine Erziehungsaufgabe ernst. Manchmal reicht Vorbild nicht aus. Manchmal muss man auch korrigieren. Als seine Jünger untereinander streiten, wer ist denn der Größte? Also ich, ist ja wohl klar. Nein, ich, sagt er, hier, ein Kind, so sollt ihr werden. Und nimmt ein Kind als Vorbild. Und wir denken immer, werdet wie die Kinder heißt, werdet naiv, werdet leichtgläubig, macht euch keine Sorgen. Der Kontext von werdet wie die Kinder ist, streitet nicht untereinander und seid nicht so ehrgeizig, auf eure eigene Ehre bedacht. Seid wie ein Kind, das Gemeinschaft mit dem Papa sucht. Jesus hat seine Jünger auch individuell kritisiert. Das ist ganz schön schmerzhaft. Zum Beispiel sagt er zu Petrus an einer Stelle, weiche von mir, Satan. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon zu euren Freunden oder Familienangehörigen gesagt habt, weiche von mir, Satan. Also liebevoll? Ist das liebevoll? Ja, es ist liebevoll. Petrus hat gesagt, Jesus, du brauchst doch nicht ans Kreuz gehen. Bleib doch lieber bei uns. Und Jesus hat gesagt, nee, mein Lieber, das ist mein Auftrag. Weiche von mir, Satan. Du denkst gerade nicht, wie Gott denkt, sondern du denkst menschlich. Du denkst gerade teuflisch. Du willst mich davon abhalten, ans Kreuz zu gehen. Du willst mich gerade davon abhalten, auch dich zu lieben. Ein Gott, der erzieht, der setzt auch Grenzen. Der weiß, wer er ist, was er tun soll und was er nicht tun soll. Er lässt sich nicht manipulieren und er lässt sich nicht reinreden. Auch nicht von Petrus. Erziehung ist manchmal auch unangenehm. Manchmal denkt man, man wäre schon so gut dabei und dann kommt Gott und sagt, da hast du noch was zu lernen. So hat er auch zu seinen Jüngern öfters gesagt, ihr Kleingläubigen, da ist noch Luft nach oben. Bei der Sturmstellung, warum habt ihr Angst? Ich bin doch da. Als Jesus übers Wasser ging, warum hast du gezweifelt? Du kannst das, vertrau mir. Als sie für den epileptischen Jungen gebetet haben und der nicht gesund wurde, hat er gesagt, ach ihr Ungläubigen, wie lange muss ich euch noch ertragen? Gott als Erzieher ist manchmal auch ganz schön brutal ehrlich und sagt, ja Jungs, das könntet ihr schon gewusst haben, nächstes Mal, ne? Wir haben noch Potenzial nach oben. Aber er tut das aus Liebe zu uns, weil er möchte, dass wir nicht da stecken bleiben und denken, wir sind ganz toll, weil wir sind ja mit Jesus unterwegs als Jünger, sondern dass wir über unsere Grenzen hinauswachsen und erkennen, was er will. Der siebte und letzte Punkt ist Vertrauen. Ihr seht hier das Bild von einem Vater, der sein Kind Laufen beibringt. Und der Vater hält das Kind nicht mehr fest. Ich habe gehört, ich bin ja kein Eltern bisher, aber keine Mutter, aber dass man seine Kinder irgendwann loslassen muss. Und in dem Bild sieht man das schön, ne? Der Vater, der hält das Kind nicht fest, sondern das Kind muss alleine laufen. Und irgendwann müssen auch wir alleine Schritte gehen. Jesus hat seinen Jüngern auch vertraut. Er hat ihnen Verantwortung übertragen. Während er noch da war, hat er ihnen erst vorgelebt durch Vorbild, wie man für Kranke betet. Dann hat er sie korrigiert beim epileptischen Jungen und dann hat er sie entsandt und gesagt, so, jetzt geht ihr aus, zu zweit, in die umliegenden Städte und Dörfer, verkündigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt die Toten auf und dann kommt wieder. Die haben das gemacht, waren begeistert, kamen zurück und Jesus hat sie sich gefreut und hat aber auch gesagt, ihr seid jetzt begeistert wegen der Wunder, aber freut euch vielmehr, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist, dass ihr Kinder Gottes seid, mit anderen Worten. Wunder sind schön und gut, aber dass ihr meine Kinder seid, das ist das Wichtigste und dass die anderen auch meine Kinder werden, darum geht's eigentlich. Er hat ihnen also wieder eine kleine Korrektur gegeben, dann ist er ans Kreuz gegangen, gestorben, auferstanden, Halleluja, und dann hat er ihnen gesagt, so, jetzt ist Schichtwechsel. Jetzt gehe ich zum Vater und ihr kriegt den Heiligen Geist und jetzt müsst ihr selber gucken. Ihr sollt jetzt rausgehen in alle Welt. Ich habe euch gezeigt, wie es geht. Ihr hattet schon den Probelauf. Ich habe euch Feedback gegeben. Jetzt seid ihr dran. Gott vertraut uns. Gott vertraut uns aber nicht nur mit Aufgaben. Er vertraut uns auch mit Geheimnissen. Das ist schon krass. Im Alten Testament steht, Gott hält seinen vertrauten Umgang mit denen, die ihn fürchten. Gott vertraut sich uns an durch die Bibel. Er gibt uns, zeigt uns sein Herz. Er zeigt uns, was er vorhat. Im Alten Testament und im Neuen Testament kündigt er an, was die Zukunft bringen wird. Er warnt, er hilft. Seine Jünger zum Beispiel hat er mitgenommen auf den Berg, wo er verklärt wurde, wo er in seiner ewigen Herrlichkeit ein Stückchen sichtbarer wurde. Er hat geleuchtet aus allen Poren und die Leute konnten sehen, boah, das ist Gott. Und dann kam eine Wolke und hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Das war so ein richtig besonderer Moment. Und dann sagt Jesus, aber verrat's keinem. Bis ich gestorben bin, dann dürft ihr es teilen. Aber so lange müsst ihr stillhalten. Gott gibt uns auch Vertrauen, indem er uns Dinge anvertraut, Geheimnisse anvertraut. Außerdem vertraut er uns in unserer Mitarbeit. Man könnte ja denken, Jesus schafft das alles alleine, die Welt zu retten, der braucht uns nicht. Wenn ich mein Leben so gut lebe, guter Mensch bin, dann passt das schon irgendwie. Aber nein, Gott möchte, dass wir mit ihm mitbeten, mit ihm mithelfen, mit ihm mitarbeiten, sein Reich zu bauen, dass seine Liebe bekannter wird. Und einmal hat er zum Beispiel zu seinen Jüngern gesagt, bitte betet für mich im Garten Gethsemane. Das ist doch krass, dass Gott, der Allmächtige, seine Jünger um Hilfe bittet. Gott, der Allmächtige, bittet dich auch um Hilfe, weil er dich liebt. Und wie ein Vater weiß er, was du tust, kann einen Unterschied machen. Du bist wichtig für ihn und für die Welt. Wer sich mit diesem Thema näher beschäftigen möchte, dem empfehle ich in Lukas 15 die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da könnt ihr richtig mehr entdecken, wie Gott uns loslässt, Dinge anvertraut, unsere Umwege gehen lässt und uns wieder aufnimmt. Und uns, wenn wir anders denken, auch trotzdem immer wieder zu sich einlädt. Wenn Gott uns vertraut, wie reagieren wir darauf? Ich denke, es ist eine Einladung, mutig zu sein und Gott zu ehren. Er lässt uns den freien Willen. Das heißt, wir können entscheiden und wir wollen uns für ihn entscheiden. Fazit: Welche Eigenschaften haben wir uns jetzt angeschaut von Gottes Charakter als Vater? Gott ist ein Vater, der uns versorgt. Er kennt unsere Bedürfnisse. Er will uns helfen. Gott ist ein Gott der Nähe. Er liebt Gemeinschaft. Er möchte uns nahe sein. Aber wir dürfen entscheiden, wie nah wir ihn ranlassen. Gott ist ein Gott, der unser Herz kennt, der versteht, was wir denken, der unseren Charakter kennt, der unser Potenzial kennt. Gott ist ein Gott, der uns hilft, der uns im Not aus der Patsche reißt, selbst wenn wir selber reingesprungen sind. Gott ist ein Gott, der für uns ein Vorbild ist, der uns vorlebt, was er eigentlich möchte. Er ist ein Gott, der uns erzieht und uns Korrektur schenkt, damit wir weiterkommen. Und er ist ein Gott, der uns vertraut, der loslässt, der uns Aufgaben gibt und Möglichkeiten schenkt. Diese Liste ist natürlich unvollständig. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Heißhunger schenken, dass ihr selber mal euch mit Jesus näher beschäftigt, wie er die Vaterliebe Gottes zu uns ausdrückt in dem, was er sagt und tut und wie und warum. Jetzt ist die Frage, was bedeuten diese Eigenschaften für uns als Kinder? Ich habe im Titel gesagt, Kinder vertrauen, Kinder glauben in Gottes Vaterliebe. Und die Kindschaftsseite habe ich jetzt noch nicht so sehr ausgeführt. Unsere Reaktion ist freiwillig. Gott sagt, ich bin bereit, euch zu versorgen. Seine Frage an uns ist, vertrauen wir ihm? Beten wir zu ihm? Bitten wir ihn, gib uns unser tägliches Brot. Oder vertrauen wir ihm, indem wir spenden und andere unterstützen und zeigen, dass wir nicht am Geld hängen? Gott sagt, er ist uns nahe, er will uns nahe sein, aber es ist unsere Entscheidung, wie nah wir ihn an uns ranlassen. Wollen wir ihn lieben? Wollen wir seine Liebe zulassen? Oder sagen wir, wie ich bei meinem Papa, Papa, lass mich runter, die Tasche ist so schwer, ich will dir nicht zur Last fallen. Ja, es ist keine Eitelkeit, mit Gott Zeit zu verbringen und seine Liebe spüren zu wollen. Wenn wir ihm nahen, naht er sich uns. Er wünscht sich, dass wir ihm nahen. Gott kennt unser Herz, er kennt unsere Identität. Er spricht uns zu, wer wir sind und wozu er uns beruft. Nehmen wir das an oder sagen wir, nee, ich will lieber Simon heißen, Petrus, das ist mir eine Nummer zu groß. Gott bietet uns seine Hilfe an. Aber wir entscheiden immer noch, ob wir in Notsituationen in Panik verfallen oder uns entscheiden, ich bleibe gelassen, Gott hat das im Griff, auch wenn ich es nicht im Griff habe. Gott zeigt uns durch sein Vorbild, wie es gut ist zu leben. Wir haben die Wahl, ob wir seinem Vorbild folgen und ihm nachfolgen möchten. Oder ob wir sagen, nein, danke, ich bleibe lieber auf meinem Stuhl hocken, lebe mein Leben, versuche ein guter Mensch zu sein nach meinen Vorstellungen. Wir haben die Freiheit dazu. Gott erzieht uns und korrigiert uns. Aber das wiederum ist dann unsere Entscheidung, ob wir das annehmen. Es gibt so viele Menschen, die dann sagen, boah, nee, wenn Gott will, dass ich jetzt dem vergebe, nee, das mache ich nicht. Also er kann ja viel von mir verlangen, ich bin ja ein guter Mensch, aber das geht zu weit. Wenn wir nicht bereit sind, von Gott zu lernen und uns korrigieren zu lassen, verlieren wir ihn und damit alles. Es ist also kostbar, wie ein Kind zu bleiben, lernwillig. Und dass er sagt, ich vertraue euch, ich lasse los, das lässt uns die Wahl, möchte ich oder möchte ich nicht? Möchte ich mutig die Aufgaben tun, zu denen er mich beruft? Möchte ich ihm vertrauen? Möchte ich zu ihm beten? Möchte ich letztlich ihn als Vater haben oder nicht? Gott lässt uns die Wahl sogar darin. Beim Recherchieren für dieses Thema habe ich festgestellt, dass nicht jeder automatisch Gottes Kind ist. In Johannes 1, Vers 12 steht, so viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir haben jetzt gehört, wie Gott als Vater ist. Und das Erstaunliche ist, er vertraut uns so sehr, dass er uns sogar die Wahl lässt und es uns überlässt, ob wir ihn als Vater wollen oder nicht. Das ist doch ganz schön krass. Er liebt uns so sehr, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, unsere Schuld bezahlt hat, quasi erlitten hat, freiwillig. Und dann sagt er aber, ob ihr das wollt oder nicht, müsst ihr entscheiden. Könnt ihr euch das vorstellen, dass euer Vater sagt, ihr müsst euch nicht mit mir beschäftigen, ihr müsst mich nicht anrufen, ihr müsst mich nicht besuchen. Ihr könnt euer Leben leben, fühlt euch frei. Moin. Wir haben die Freiheit, Gott abzulehnen als Vater und nicht sein Kind zu sein, nicht sein Kind zu werden. Nicht jeder Mensch ist automatisch Gottes Kind. Und deshalb ist es auch wertvoll und wichtig, dass wir anderen von Jesus erzählen, damit sie auch eingeladen werden, Gottes Vaterliebe zu erkennen, kennenzulernen und anzunehmen. Wir hatten den Vers vorhin schon mal. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer nur durch mich. Der Weg zum Vater, zur Liebe des Vaters ist, dass wir Jesus annehmen. Das heißt, Jesus, wie er war von seinem Charakter als Gott und Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Denn ohne Vergebung kommen wir nicht zum Vater. Keiner ist vollkommen, wir haben vorhin gelesen, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Das schafft keiner von uns, selbst ich nicht. Das heißt, wenn wir in den Himmel wollen, wenn wir zum Vater wollen, wenn wir diese Liebe erleben wollen, gibt es leider keinen Umweg, als um Vergebung zu bitten, an Jesus zu glauben, ja, und zu beten. Und das möchte ich gerne mit euch jetzt tun. Wir möchten zusammen das Vaterunser beten. Das Vaterunser ist ein sehr bekanntes Gebet. Da kommt Jesus jetzt nicht namentlich vor, aber die Vergebung, für die Jesus bezahlt hat. Und du bist eingeladen, falls du das noch nie getan hast, ihn mit diesem Gebet in dein Herz einzuladen und damit ein neues Leben als Kind Gottes zu beginnen. Du kannst das auch für dich alleine zu Hause machen, aber sei frei,